SRF 1.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Nach der Verfassungsabstimmung in Ägypten feiern die Muslimbrüder ihren Sieg. Doch die Opposition spricht von Betrug. Dann Italien weiterregieren möchte er schon, doch offiziell kandidieren will Mario Monti nicht. Wir fragen, was der bisherige Ministerpräsident mit dieser Taktik bezweckt. Und schließlich...
Jawohl, wir bleiben stehen, in Schrittstellung nehmen die Stabspitze nach rechts und links ins Wasser.
Wassergymnastik, schön, aber die Kundschaft will mehr, nicht nur im Thermalbad Zurzach. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Rund 64% der Ägypterinnen und Ägypter haben Ja gesagt zu einer neuen Verfassung. Sie trägt die Handschrift der Muslimbrüder, denn die hatten den Entwurf hauptsächlich ausgearbeitet. 2 Jahre nach dem Sturz von Hosni Mubarak tritt das Land in eine neue Phase. Felix Scholkmann, das Ergebnis ist noch nicht offiziell. Wie verlässlich sind denn diese 64%?
Ich denke, man kann davon ausgehen, dass diese Zweidrittelsmehrheit in etwa Schlussresultat sein wird und Ägypten auf dieser Basis diese neue Verfassung auch in Kraft setzen wird, auch wenn sich die Wahlkommission erst morgen abschließend äußern will und auch wenn das Oppositionsbündnis diese Vorwürfe aufrecht hält, was die Abstimmungsmanipulationen betrifft. Ob es damit aber wirklich durchkommt und die Abstimmung sogar annulliert würde, das scheint mir doch sehr fraglich.
Präsident Mursi und seine Muslimbrüder feiern die Zustimmung als großen Sieg. Ist das nun der Auftrag, Ägypten in eine Art Gottesstaat umzubauen?
Erstmal hat Mursi nun den Auftrag, eine klare institutionelle Ordnung festzulegen, gestützt auf diese Verfassung, nach der chaotischen Zeit des Übergangs und das mit einem Präsidenten, dessen Amtszeit auf 2x4 Jahre beschränkt ist, und einem Parlament, das vielleicht schon im Februar neu gewählt wird, was die religiösen Untertöne in der Verfassung betrifft. So ist vieles in der Grauzone. Manche Artikel sind schwammig formuliert und lassen religiöse Interpretationen zu, aber zwingend ist das nicht. Mit anderen Worten, manches wird auch darauf ankommen, wie diese Verfassung interpretiert und gelebt wird. Und das wiederum hängt davon ab, wie die Kräfteverhältnisse sich in Ägypten entwickeln werden und welche Mehrheiten sich bei den künftigen Parlamentswahlen ergeben.
Nur gerade 30% der Stimmberechtigten sind zur Urne gegangen. Unser Verdienst, sagt die Opposition. Hat sie recht?
Sie reklamiert das wirklich als Erfolg für sich. Ihre Boykottaufrufe hätten Wirkung gezeigt, sagt die Opposition. Und ich denke, die Wut vieler über diese Verfassung oder über die selbstherrliche Art des Präsidenten, das hat sicher eine Rolle gespielt bei der Stimmabstinenz. Aber das dürfte wohl doch nur die halbe Wahrheit sein. Ein Teil der Stimmberechtigten war vielleicht einfach überfordert, auch von dem kompletten juristischen Text und blieb deshalb zu Hause. Oder war in dem überhitzten Streit der letzten Wochen zwischen den Liberalen, Säkularen und den Islamisten andererseits von beiden Lagern enttäuscht und wollte an der Urne keiner der beiden Seiten mehr unterstützen.
Das war Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Und wie die Chancen der ägyptischen Opposition jetzt stehen, darauf kommen wir gleich zurück nach den Nachrichten mit Bettina Studer.
Ausländische Truppen seien bisher nicht an den Kämpfen im Krieg in Syrien beteiligt. So hört man bisher. Wenn die Angaben des deutschen Medienmagazins Focus zutreffen, stimmt das allerdings nicht ganz. Sondereinheiten des israelischen Militärs seien längst nach Syrien eingesickert, schreibt das Magazin und beruft sich dabei auf militärische Quellen in Israel. Außerdem stünden Spezialeinheiten der USA und Frankreichs an der jordanisch-syrischen Grenze bereit. Die Einheiten sollten nach einem Zusammenbruch der syrischen Regierung sofort ins Land vordringen. Ihr Ziel sei, dafür zu sorgen, dass die Lager mit chemischen und biologischen Waffen nicht von Aufständischen geplündert werden. Quelle von Focus ist hier ein Offizier des Militärbündnisses NATO. In einem Hotel in einem noblen Vorort von Tunis hat eine Versteigerung der besonderen Art begonnen, vor allem für die Leute in Tunesien. Versteigert werden die Habseligkeiten des früheren Regenten Ben Ali und seiner Frau, die die aufgebrachten Tunesier aus dem Land gejagt haben. Es sind einfache Dinge darunter, aber auch Kunstwerke, Schmuck und nicht zuletzt 39 Sportwagen. Die Versteigerung dauert 4 Wochen. Die Behörden erhoffen sich davon Einnahmen von mindestens 10 Millionen Euro. Ben Ali und seine Frau müssen derweil aus dem Exil in Saudi-Arabien zusehen. Dort sind sie vorderhand sicher vor der tunesischen Justiz, die die beiden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt hatte, unter anderem wegen illegaler Bereicherung. Der italienische Ministerpräsident Mario Monti will zwar bei den Wahlen im Februar nicht kandidieren, hat sich aber bereit erklärt, das Land zu führen, sollte dies nach den Wahlen nötig sein. Eine künftige Regierung müsse allerdings den eingeleiteten Reformkurs fortsetzen und dürfe nicht zur früheren Politik zurückkehren. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die italienische Bevölkerung Monti nicht mehr als Ministerpräsident möchte. Er wird, je nach Umfrage, nur gerade von 20-35% der Italienerinnen und Italiener unterstützt. Das afghanische Finanzministerium beklagt sich. Viele ausländische Firmen würden keine Steuern zahlen. Dadurch entgingen dem Staat Einnahmen in Millionenhöhe. Es seien Sicherheitsunternehmen darunter, solche, die in der Logistik tätig seien, und auch Medien. Manche der Unternehmen arbeiteten für die ausländischen Truppen der NATO in Afghanistan. Nach Angaben des Finanzministeriums nutzen die Unternehmen nicht selten diplomatische Kanäle und ihre Kontakte zum NATO-Kommando, um keine Steuern bezahlen zu müssen. Kaum hat die UNO bekannt gegeben, dass sie Truppen in den Norden Malis schicken will, nehmen die neuen Herrscher dort ihr Zerstörungswerk wieder auf. Nach Angaben der französischen Agentur Agence France-Presse haben Mitglieder islamistischer Gruppierungen mehrere Mausoleen zerstört. Einer ihrer Sprecher sagte, es wird keine einzige Grabstätte mehr in Timbuktu bleiben. Allah mag sie nicht. Die neuen Herrscher hatten im Juli damit begonnen, die ersten Mausoleen niederzureißen. Die UNO hat Timbuktu, das am südlichen Rand der Sahara liegt, in die Liste der Weltkultur aufgenommen. In Berlin ist gestern der deutsche Mittelalter-Spezialist Peter Wapnewski gestorben. Wapnewski gilt als einer der bekanntesten Kenner der deutschen Literatur des Mittelalters. Bekannt wurde er nicht zuletzt durch seine Hörbücher, zum Beispiel zum Nibelungenlied. Wapnewski wurde 90-jährig. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft standen heute 2 Spiele auf dem Programm. Barbara Kolpi berichtet.
Die ZSC Lions gewinnen gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 4:2, Sieg also für die Zürcher nach 2 Niederlagen ohne ein Tor geschossen zu haben. Die Partie Ambrì-Piotta gegen Biel steht rund 3 Minuten vor Ende, Ambrì liegt mit 3:4 im Rückstand. Und im 4. Skicross-Weltcup-Rennen der Saison brillierten die Schweizer erneut in Innichen in Italien. Alex Fiva gewinnt bei den Männern. Im Gesamtweltcup führt nach wie vor Teamkollege Armin Niederer, der heute in einen Sturz verwickelt wurde und im Achtelfinal ausschied. Bei den Frauen fährt die Schweizerin Katrin Müller als 3. auf das Podest, hinter den beiden Kanadierinnen Server und Simmerling. Die Schweizerin Fanny Thmiss, die die bisherigen 3 Weltcuprennen gewonnen hatte, wurde 7., führt aber nach wie vor im Gesamtweltcup.
Das Wetter: im Norden ist es morgen Montag ziemlich sonnig mit vielen Schleierwolken bei 11 Grad. In den Alpen wird der Föhn immer stärker und die Temperatur erreicht bis 18 Grad. Im Süden ist es etwas häufiger bewölkt bei 6 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Vereinen oder spalten? Die Muslimbrüder, die Opposition und die neue Verfassung in Ägypten. Bleiben oder gehen? Das Dilemma des eigentlich Nicht-Politikers Mario Monti in Italien. Dann Weihnachtsstimmung in Pakistan. Aber die christliche Minderheit fürchtet sich vor ihren muslimischen Nachbarn. Buhlen um die Kundschaft. Die aargauischen Thermalbäder liefern sich ein Wettrennen. Und schließlich Norwegen. 1,5 Jahre nach dem Massaker des Rechtsextremisten Breivik bröckelt der Kitt in der norwegischen Gesellschaft. Gleich im International um 18.30 Uhr. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Präsident Mursi hat die erste Hürde geschafft. Die umstrittene Verfassung ist angenommen. Doch die Opposition will nicht klein beigeben. Ihr Spielraum ist fürs Erste allerdings beschränkt. Die Einschätzung von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Die Oppositionsführer Hamdin Sabahi und Mohamed El-Baradei haben heute zwei Sachen nochmal deutlich gemacht. Erstens, dass sie diese ganze neue Verfassung für ein Projekt der Muslimbrüder hielten, gefährlich fürs Land, weil religiös unterlegt. Und zweitens, dass sie trotz Niederlage weiterkämpfen würden, mit allen legalen Mitteln, wie sie sagten. Das kann heißen, auf der Straße oder in den Gerichten. Doch ob die Verstöße bei der Abstimmung so gravierend waren, dass das ganze Grundgesetz gekippt wird und der Prozess der Verfassungsgebung in Ägypten nochmal von vorne beginnen wird, das darf doch stark bezweifelt werden. Und auch, ob die Opposition für einen anhaltenden Protest auf der Straße noch genügend Unterstützung findet in der breiten Bevölkerung, jetzt nach der Abstimmung. Sie hat im Kampf gegen diese umstrittene Verfassung an Profil gewonnen und sie gelobt nun, auch im Hinblick auf die nächsten Parlamentswahlen geschlossen zu bleiben. Manche aber vermuten, dass die Flügelkämpfe und persönlichen Eitelkeiten bald wieder zurück sind, die das säkulare Lager im Kampf gegen die stramm organisierten Islamisten so geschwächt haben. Und viele in Ägypten werden wohl auch fürs Erste Präsident Mursi recht geben und vage hoffen, dass nun die chaotische Phase des Übergangs zu einem Ende kommt und Ägypten dank dieser Verfassung zu etwas mehr Stabilität findet. Das wiederum sei die Voraussetzung, dass das Land aus der Wirtschaftskrise herauskomme, verspricht der Präsident. Dennoch, vielleicht schon im nächsten Februar sind Parlamentswahlen und die sind für die Opposition immerhin eine Chance, auch im Kampf gegen die islamistische Interpretation des neuen Grundgesetzes. Denn Präsident Mursi hat jetzt vielleicht einen Erfolg errungen, indem er trotz Protest seine Verfassung durchgesetzt hat. Aber er hat mit seiner selbstherrlichen Art in den letzten Wochen seine Glaubwürdigkeit verloren als Präsident fürs ganze Land. Und das könnte auf seine Muslimbrüder durchschlagen. Die meisten Beobachter gehen jedenfalls davon aus, dass deren spektakuläre Erfolge an der Wahlurne im letzten Jahr sich bei den nächsten Parlamentswahlen nicht wiederholen werden.
Das war ein Beitrag von Philipp Schulkmann. Mario Monti ist eigentlich kein Politiker, sondern Wirtschaftsprofessor. Und als solcher denkt der geschäftsführende italienische Ministerpräsident gern etwas differenziert. So ist auch nach seiner heutigen Medienkonferenz nicht ganz klar, ob er nun am liebsten Regierungschef bleiben würde oder das Amt nur dann übernimmt, falls ihn Parteien und Bevölkerung nach der Wahl inständig darum bitten. Eines scheint aber sicher, offiziell kandidieren bei der nächsten Wahl Ende Februar, das will er nicht. Die Frage deshalb an Massimo Agostinis, was bezweckt Mario Monti mit diesem Schachzug?
Am Freitag hat es ja in allen italienischen Zeitungen geheißen, Mario Monti würde Chef einer Koalition der Moderaten, bestehend aus Postfaschisten, Zentrumschristen und Unternehmern. Offenbar ist er jetzt aber davon wieder abgerückt. Er hat übers Wochenende oder in den letzten Tagen umfangreiche Abklärungen mit seinen Beratern geführt. Und da ist er offenbar zum Schluss gekommen, dass ihn zwei Sachen erwarten. Erstens einen sehr harten Wahlkampf, seit Silvio Berlusconi entschieden hat, ebenfalls Ministerpräsident zu werden. Berlusconi schießt seither aus vollen Rohren gegen Mario Monti. Er sagt, der sei schuld an der Rezession Italiens, weil er die Steuern so stark erhöht hat. Der zweite Punkt ist, dass diese Koalition der Moderaten die Wahlen nicht gewinnen kann, dass Mario Monti also gar nicht Ministerpräsident werden kann. Und ich denke, diese beiden Punkte haben Monti dazu bewogen, jetzt heute Sonntag einen Schritt zurückzumachen.
Trotzdem hat Monti weiterhin Ambitionen. Er hat heute ein Manifest vorgelegt mit seinen Reformplänen. Weiter so heißt die Devise, damit Italien bei der EU und den Finanzmärkten glaubwürdig bleibt. Wie stehen denn die Parteien zu diesen Forderungen?
Nun, falls ihn eine breitere Koalition nach den Wahlen zum Ministerpräsidenten rufen würde, dann hätte wahrscheinlich der Mitte-Links Partito Democratico, der die Wahlen mit etwa 35% gewinnen könnte, dann hätte diese Partei größte Mühe mit Mario Montis Manifest, das er heute vorgestellt hat. Weil in diesem Manifest, da ist sehr viel die Rede von Liberalisierung, von der Liberalisierung des Arbeitsmarktes, Liberalisierung der Berufe. Das sind alles Punkte, Punkte, welche sehr vielen Linken gegen den Strich gehen, aber auch den Gewerkschaften, die ja traditionell mit der Linken verbunden sind. Weniger Probleme mit diesem Programm hätten die Moderaten, falls die sich zusammenraufen. Also da käme sein Programm oder dort kommt sein Programm sicher gut an. Aber falls es zu dieser großen Koalition kommt, dann wäre die sicher nicht spannungsfrei, falls Monti an seinem Programm festhalten würde.
400 Tage hat Mario Monti mit seinem Technokratenkabinett regiert. Möchte ihn denn die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt behalten?
Nein, laut neuesten Umfragen möchten sie ihn nicht mehr als neuen Ministerpräsidenten. Das ist auch nicht ganz verwunderlich. Monti hatte das Land in einem pitoyablen Zustand übernommen. Er musste die Steuern massiv erhöhen. Dies in einem Land, wo jeder Italiener und jede Italienerin ohnehin schon bis Juli nur für den Staat und Abgaben arbeitet. Da hat er also die Steuern noch mehr erhöhen müssen, um Italien vor dem Absturz zu bewahren. Da verwundert es also nicht, dass die Italiener diesen Ministerpräsidenten nicht mehr zurück möchten, auch weil die Wirtschaft ja tatsächlich nicht wirklich in Gang kommt.
Dafür genießt Monti im Ausland, in Brüssel, ein sehr hohes Renommee. Er gilt als moralisch integer und er selbst sagt ja, er habe die Finanzkrise Italiens überwunden. Was passiert denn, falls er wirklich definitiv weggeht von der Politik?
Das kommt sehr auf den Wahlausgang darauf an. Ich denke nicht, dass das Schicksal Italiens komplett von Mario Monti abhängt. Falls sich eine Koalition von Links und Moderaten bildet und die tatsächlich bereit sind, umfangreiche Reformen durchzuführen, so wie von Monti verlangt, dann kommt das Ganze auch ohne Mario Monti gut. Falls aber Berlusconi es schafft, und ich befürchte fast, dass er ein relativ gutes Ergebnis machen wird, falls Berlusconi also ein starkes Resultat macht und es schafft, die Regierungsarbeit zu stören und zu zerstören, dann wird Italien in eine sehr schwierige Situation geraten. Das käme es aber auch, wenn Monti noch an der Regierung wäre.
Das war Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. In unseren Breitengraden ist Weihnachten die Zeit der Besinnung. In Pakistan ist das Zusammensein an Heiligabend ein gefährliches Unterfangen. Christen leben dort in ständiger Angst vor Unterdrückung, Verfolgung und Gewalt. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Rimsha Masi. Die 14-jährige Christin wurde im August verhaftet, weil sie angeblich einen Koran angezündet hatte, wie ein Imam behauptete. In der Folge kam es zu einer richtigen Hetzjagd auf Christen in einem Quartier in Islamabad. 400 verängstigte christliche Familien mussten umziehen. Karin Wenger hat am letzten Sonntag die Messe der Kirchgemeinde auf einem Hausdach besucht.
Aus voller Kehle preisen die Kirchgänger an diesem Sonntag ihren Herrn. Rund 40 Männer, Frauen und Kinder in ihren besten Kleidern, die Haare mit Schiel zurückgekämmt, sind in die kleine Kirche gekommen. Ein Hausdach, ausgelegt mit ein paar Teppichen. Pastor Arif Shalok, der tagsüber als Bibliothekar arbeitet, liest die Messe. Weihnachten steht vor der Tür, auch für die christliche Gemeinschaft in Pakistan ein besonderes Fest. Die Kinder bekommen kleine Geschenke, Stifte, Farben, wir Erwachsenen beschenken uns nicht. Die meisten Mitglieder der Kirchgemeinde verdienen wenig, arbeiten als Hilfsarbeiter oder Putzmänner. Diskriminierung gehöre zum Alltag, sagt der Pastor. Wir werden nicht respektiert und bekommen keine guten Jobs, auch wenn wir eine anständige Ausbildung haben. Zur Diskriminierung kommt die Angst, vor allem seit dem Vorfall mit Rimsha Masi. Nachdem der Imam Rimsha wegen Blasphemie angeklagt hatte, griffen uns unsere muslimischen Nachbarn an. Sie kamen mit Benzinbomben und wollten unsere Häuser niederbrennen und Rimshas Hände abhacken. Alle sind sich hier einig, dass Rimsha unschuldig ist, der Blasphemie unfähig. Das Mädchen leidet laut dem Pastor am Down-Syndrom.
Wo us Maulvi ne bataya ke jo Christian Community Mehrabadi mein din ba din badhti ja rahi hai.
Der Imam wollte uns weghaben. Er wollte unser Land und unseren Besitz. Das Blasphemiegesetz werde konstant missbraucht, sagt auch der Anwalt Peter Jacob der Nationalen Kommission für Gerechtigkeit und Friede.
Because blasphemy laws, their formulation is so bad.
Es sei so vage formuliert, dass es zum Missbrauch führe, Leuten Land zu rauben, wirtschaftliche Vorteile zu erringen oder religiösen Hass auszuleben. Um Blasphemie gehe es eigentlich nie. Deshalb fordert der Anwalt nicht nur die Abschaffung des Blasphemiegesetzes, sondern auch einen besseren Schutz der Minderheiten. Laut dem Blasphemiegesetz kann in Pakistan jeder, der den Propheten beleidigt oder den Koran beschmutzt, zum Tode verurteilt werden. In den vergangenen 25 Jahren wurden über 1000 Blasphemieklagen erhoben. Die relativ unabhängigen höheren Gerichte hießen keine einzige gut. Die Distrikt- und Dorfgerichte jedoch sympathisieren oft mit den Klägern. Die Fälle werden monatelang verschleppt, bis sie an die höheren Gerichte weitergezogen werden. Zudem sind Fälle von Lynchjustiz nicht selten. Die Angeklagten verlassen später deshalb oft ihre Dörfer, trotz Freispruch. Da, wo Rimsha wohnte, gleich neben der Moschee, ist jetzt eine muslimische Familie aus Multan eingezogen. Ein paar junge Männer, die an einem Auto herumflicken, sagen, die Geschichte mit Rimsha ist alt und Rimsha ist die Schuldige. Diese Leute verstehen nicht, wie wichtig unser heiliger Koran ist. Wer nicht weiß, wie man sich in unserem Land benimmt, hat kein Recht, hier zu leben. Blasphemiker müssen bestraft werden. Bestraft wurde am Ende jedoch der Imam. Er sitzt jetzt im Gefängnis. Für die Christen in Pakistan ein positives Zeichen. Für Rimsha und ihre Familie ein schwacher Trost. Sie wird seit Rimshas Freispruch von der Regierung versteckt.
Karin Wenger war in Pakistan. Die muslimischen Fanatiker machen auch vor den eigenen Gläubigen nicht Halt. Gestern ist ein Pakistani von einem wütenden Mob bei lebendigem Leib verbrannt worden, weil er mehrere Ausgaben des Korans verbrannt und damit den Islam beleidigt habe. Das Opfer soll Muslim gewesen sein. Noch 2 Tage stressen, festen, dann ist für viele Ruhe angesagt. Ausspannen, Batterien aufladen, zum Beispiel in einem Thermalbad. Der Kanton Aargau ist da in einer einzigartigen Situation. 3 große Thermalbäder werben um Badegäste. 1,4 Millionen Besucher gehen pro Jahr im Aargau baden. Eine solche Konzentration von Wellnessbetrieben bedeutet Wettbewerb. Und der ist dort knallhart. Aarau-Korrespondent Alex Moser.
Jawohl, wir bleiben stehen in Schrittstellung, nehmen die Stabspitze nach rechts und links ins Wasser. Bauch anspannen, Bauchnabel nach innen ziehen. Sehr gut.
Die Badegäste machen im Thermalbad Zurzach Wassergymnastik. Doch dies, ein paar Wassermassagedüsen und ein bisschen Sprudel reichen heute nicht mehr, um die Badegäste bei Laune zu halten. Dies weiß auch Geschäftsführer Dominik Keller. Die Devise heißt investieren, erneuern und wieder investieren.
Es gibt da wie kein Zurück mehr und gerade für große Thermalbäder oder Wellnessdestination kommt man nicht drum herum, jährlich oder im 5- oder 10-Jahres-Rhythmus wieder größere Investitionen zu tätigen und da wirklich mit am Ball zu bleiben.
Das Thermalbad Zurzach hat soeben mit dem Bau einer neuen Wellnessanlage begonnen. Für 11 Millionen Franken werden diverse Saunen, ein Solebad und ein Naturteich gebaut. Die Fläche des Bads wird so beinahe verdoppelt. Das Thermalbad Sole Uno in Rheinfelden hat die letzte große Erneuerung erst gerade hinter sich. Und das Thermalbad Schinznach eröffnete vor einem Jahr ein neues Bad. Auch Daniel Biri, Geschäftsführer in Schinznach, ist der Meinung, dass etwas gehen muss.
Man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Also das ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir in die Zukunft investiert haben.
Der neue Bereich, das Thermispa, hat 20 Millionen Franken gekostet. Das Wellnessbad für Erwachsene, die Ruhe suchen, hat dem Thermalbad Schinznach wieder deutlich mehr Gäste gebracht. Dies bedeutet aber nicht, dass es mehr Badegäste gebe.
Nein, der Markt wird nach meiner Meinung nicht größer. Man bekommt neue Gäste, selbstverständlich. Aber es ist natürlich schon auch so ein bisschen ein Wettbewerb untereinander. Das merken Sie auch, je nachdem, wer wieder investiert. Dann gibt es eine Abwanderung von den Gästen, aber nicht eine Abwanderung, wo man sagen muss, das ist sehr, sehr negativ, sondern es gibt einfach so eine gewisse Verschiebung.
Denn der typische Badegast ist durchaus anspruchsvoll und ist es gewohnt, in neuen Bädern zu planschen. Ein Bad dürfe nicht alt wirken, sagt diese Frau, während sie sich im Sprudelbad von Schinznach räkelt.
Doch, das ist schon wichtig. Wenn es so runtergekommen aussieht und so, da fühlt man sich nicht wohl. Unhygienisch finde ich das. Wenn die Fugen schon so anfangen zu gammeln und so, finde ich es eklig.
Das ist hier nicht der Fall. Der ältere Herr bei den Massagedüsen ist gleicher Meinung. Ein altes Bad wirkt nicht sauber. Beim inzwischen geschlossenen Thermalbad Baden hatte er dieses Gefühl.
Das hat man nie etwas gemacht. Das ist alt und verlottert gewesen. Da hat man es ein bisschen renoviert und jetzt ist es eh zu. Und ich finde das einfach, das ist Sache vom Betreiber, wer etwas machen will oder nicht. Aber er muss nicht wundern, ob die Leute nachher einfach weggehen.
In Baden war dies der Fall. Es wurde nicht investiert. Nun wird für 250 Millionen Franken ein neues Bad gebaut. Entworfen von Star-Architekt Mario Botta. Auch dies ist eine Taktik in der Schweizer Bäderlandschaft, sagt Dominik Keller vom Thermalbad Zurzach.
Es gibt immer zwei Varianten. Entweder entscheidet man sich, dass man fortlaufend investiert, oder man betreibt eine Anlage 20, 25 Jahre und dann ist sie vorbei, dann muss ich sie schließen und komplett wieder neu aufbauen.
So wie dies nun in Baden passiert. 500.000 Gäste soll das neue Thermalbad Baden anziehen. Mit dessen Eröffnung, die für 2015 geplant ist, wird der Wettbewerb also noch härter. Und da sind dann noch die neuen Bäder wie Bernacqua oder Aqua Basilea. Die Bäder wurden durch institutionelle Anleger mit riesigen Beträgen finanziert. Bei diesen ist Wellness zurzeit im Trend, sagt Daniel Biri vom Thermalbad Schinznach.
Ich bin jetzt so der Meinung, früher war das so ein bisschen das Thema Seniorenresidenzen. Das geht langsam weg. Jetzt geht es in diesen Wellnessbereich hinein. Und in ein paar Jahren wird das sicherlich auch wieder in einen anderen Bereich gehen.
Aber dass die institutionellen Anleger zurzeit in die Wellnessindustrie investieren, spürt Daniel Biri durchaus, auch wenn die neuen Bäder in Bern und Basel weit weg sind.
Sicherlich spüren wir das auch ein bisschen. Also das ist für mich klar, je mehr Angebot das es gibt, natürlich, die Preise sinken natürlich dann auch, das ist auch wieder korrekt. Das muss man alles berücksichtigen eigentlich, wenn man so einen Ausbau macht.
Der Wettbewerb spielt also und hat zumindest für die Konsumentinnen und Konsumenten durchaus positive Seiten. Sie werden mit den neuen Bademöglichkeiten und Wohlfühlangeboten geradezu überschwemmt.
Aargau-Korrespondent Alexander Moser war für uns in den Bädern unterwegs. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf SRF 2 Kultur, SRF 4 und der SRF Musikwelle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.